Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Story Power Podcast. Heute begrüße ich Pascal von Gunten. Hallo Pascal.
Hallo Ludwig.
Ja, Pascal hat ein Buch geschrieben, darüber werden wir uns unterhalten, also nicht nur über das Buch, sondern auch generell halt über die Situation, in der die KMUs heute stecken. Ich zeige es gerade mal rein, also hier dieses Pascal von Gunten, dieses Buch mit dem Thema KMU 4.0, erfolgreich den Wandel meistern. Warum? Was hat das mit Storytelling auch zu tun? Natürlich klar, auf der einen Seite, wenn man den Wandel nicht meistert, dann ist man weg vom Fenster, gibt es keine Geschichten mehr zu erzählen, erstens. Und zweitens, wenn man Wandel meistert, gibt es viel, viel Material, um tolle, tolle, spannende Unternehmensstories dann zu erzählen. Oder auch während des Wandels, da kann man dann Stories erzählen, um den Wandel besser zu bewältigen. Ja, Pascal, legen wir gleich los. Du hast also dieses Buch auf den Markt gebracht. Sag mal kurz, was zu deiner Tätigkeit, was du so machst. Und dann im zweiten Teil, wie kam es dazu, ein Buch zu schreiben?
Sehr gut. Also vorerst vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Gerne. Freue mich natürlich sehr, hier Auskunft geben zu dürfen zu meinem Buch. Wie kam es dazu? Ich bin unterwegs als Sparring-Partner für Inhaber, Verwaltungsräte und Geschäftsführer hauptsächlich. Und ich unterstütze sie zu Themen wie Strategie, Organisation oder Führung. Und diese Leute haben meist das Problem, sie haben die Zeit oder das fachliche Know-how nicht, sich um gewisse Themen zu kümmern. Und dort springe ich ein, sitze mit ihnen am Tisch, schaue, okay, wo drückt der Schuh und welche Aufgaben kann ich proaktiv für sie abnehmen.
Ja.
Und in diesem Zusammenhang ist mir dann aufgefallen, dass diese Firmen, diese KMU, eigentlich selten die Zeit haben, sich nur um die Marktanforderungen zu kümmern. Das heißt, sie beschäftigen sich ganz intensiv mit hausgemachten, mit internen Problemen. Und das hat mich dann dazu bewogen, vielleicht auch gewisse Vergleiche zu ziehen zwischen Einzelunternehmen. Und da musste ich feststellen, viele der Probleme, die da auftreten, wiederholen sich.
Ja.
Okay. Und wenn sich etwas wiederholt, zeigt es irgendwo auf, das scheint irgendwo eine grundlegende Problematik zu sein und hat mich dann dazu bewogen, dazu mal was zu schreiben.
Sehr schön. Jetzt hast du geschrieben 4.0. Was heißt 4.0? Gibt es dann auch 3, 2 und 1.0?
Ja, nicht von mir, aber KMU 4.0 bezieht sich auf das Wort, das man schon viel gehört hat, Industrie 4.0. Wurde meines Wissens in Deutschland geboren, dieses Wort. Und dieses 4.0 steht eigentlich für die Digitalisierung. Voraus ging tatsächlich ein 1, 2 und 3.0. Das 1.0, das war ganz klar die Mechanisierung dazumals. Dann kam die Elektrifizierung. Und als 3.0 dann die Automatisierung.
Ja, steigen wir jetzt ein mit den Trends, also mit den Problemen, die gerade so nicht nur rumschwirren, sondern wirklich auch am Markt sind. Du hast da einmal Digitalisierung, Fachkräftemangel, Konkurrenzdruck, verhandlungsstarke Abnehmer und die digitale Generation erwähnt. Sag mal, seit wann sind die so stark, dass man sich jetzt damit beschäftigen muss? Wie hat sich das so entwickelt, wenn du da ein paar Worte zu sagst?
Eine sehr gute Frage. Also eigentlich gibt es diese Anforderungen schon länger, jedoch mit sehr unterschiedlicher Intensität. Und was ich auch feststelle, ist, es ist auch branchenabhängig. Ja. Das heißt, lange nicht jede Branche ist mit jedem dieser Trends und dieser Marktanforderungen genau gleich konfrontiert.
Okay, ja. Schauen wir gerne etwas tiefer rein. Ein paar Worte einmal zur Digitalisierung. Läuft dort ab? Was ist ein Fachkräftemangel?
Ja, beginnen wir vielleicht, picken wir zwei, drei raus. Die Digitalisierung. Was ich gerne verwende, um das Ganze zu erklären und die Auswirkungen zu erklären, ist eine schematische Darstellung, die zeigt auf, welche Branchen noch wie viel Zeit haben und wie stark die Digitalisierung dann zuschlagen wird. Und da gibt es Branchen, nennen wir ja das Bankwesen zum Beispiel oder der Detailhandel, die haben eine sehr kurze Vorlaufzeit noch und die Digitalisierung wird wahrscheinlich relativ, entschuldige das Wort, brutal zuschlagen. Oh, und da gibt es Branchen in der Digitalisierung, wie zum Beispiel der Rohstoffabbau oder das Bauwesen, die haben noch etwas mehr Zeit. Und inwiefern dort die Digitalisierung dann wirklich zum Tragen kommt, steht noch ein bisschen in den Sternen.
Ich denke sogar zum Beispiel ans Handwerk, Maler, Blättlileger, Sanitär. Wie stark sind die betroffen von der Digitalisierung?
Was ich glaube, ist, dass es gute Handwerker immer brauchen wird.
Ja. Mhm.
Allerdings rate ich genau diesen Branchen einfach die Augen offen zu halten. Und auch dort können gerade zum Beispiel in der administrativen Abwicklung, was das Bauwesen betrifft etc., durchaus auch heute schon sehr moderne, gute und einfache Tools eingesetzt werden, die zumindest mal die ganze Backoffice-Arbeit sehr erleichtern.
Mhm. Verhandlungsstarke Abnehmer und digitale Generation, was gibt es da zu sagen?
Ja, ich habe in meinem Buch geschrieben, der Markt wandelt sich so ein bisschen von B2C zu C2B. Und damit meine ich genau, dass der Kunde im wahrsten Sinne des Wortes König nun wurde. Man hat es immer proklamiert in der Vergangenheit, mittlerweile ist es wirklich so. Der Abnehmer hat heute wunderbare, einfache Möglichkeiten, sich zu etwelchen Themen zu informieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und es wird je länger, je schwieriger, dem Kunden etwas zu verkaufen und davon auszugehen, dass er keine Ahnung davon hat. In ganz vielen Branchen. Ich sage nicht, dass das früher gang und gäbe war, ja. Aber man darf nicht unterschätzen, die Möglichkeiten, die wir heute haben bezüglich Informationen und sich selber informieren, sind gigantisch geworden.
Ja.
Vielleicht zur digitalen Generation, was dort sicher geändert hat, wenn ich arbeite intensiv mit einem Vertreter der Generation Z zusammen. Er ist wunderbare 18 Jahre jung, bereits 2 Firmen aufgebaut, spannender Typ. Der sagt natürlich auch, sie haben heute die Möglichkeit, mal Punkt 1, jederzeit mit jedem in der Welt Kontakt aufzunehmen. Das war zu unserer Zeit definitiv nicht der Fall. Sie können sich Informationen beschaffen zu jeglichen Themen, tangiert etwas das, was ich vorhin gesagt habe, und sie können ihre Meinung weltweit kundtun zu allem, was sie irgendwo ihre Meinung kundtun wollen. Und das verändert natürlich unsere Art zu wirtschaften, unsere Art Leistung zu bringen, massiv.
Ja, das sind also die Trends, was am Markt so läuft. Da draußen schauen wir die internen Probleme an. Das schreibst du einerseits, gibt es das interne, was das Personal und Know-how betrifft, haben wir da zum Beispiel. Dann als nächstes Preis und Qualität, auch dann was Produkte und Innovation betrifft. Dann Kunden und Verkauf, Krisen und Finanzen und auch die Organisation und Strategie. Jetzt von den Punkten gibt es irgendwie, das ist etwas leicht schon antönt, Herausforderungen, die häufiger antreten. Wenn ja, welche sind es und wer ist wie dann von noch betroffen, wenn du da etwas tiefer gehst?
Ja, also 4 Themen, die ich ganz massiv und regelmäßig antreffe, ist das Thema Strategie, ist das Thema Organisation, dann das Thema so ein bisschen Personalentwicklung, Personalführung und Verkauf. Das sind so Themen, die alle tangieren. Und wenn wir die vielleicht kurz anschneiden, Strategie ist schon etwas, ich muss immer wieder feststellen, es gibt erstaunlich wenig Unternehmen, die sich überhaupt Gedanken machen, welche Strategie sie in Zukunft fahren wollen. Und das kommt nicht von irgendwo her. Der Grund ist natürlich der, dass zumindest hier in der Schweiz die letzten 10, 20 bis 30 Jahre eigentlich plus minus problemlos liefen. Klar hatten wir mal eine kleine Krise drin oder eine größere Krise, keine Diskussion, aber das ging auch wieder vorbei. Und wirklich revolutionär hat sich nichts verändert. Und somit schlafen viele unserer Unternehmen tatsächlich einen, ich nenne es Dornröschenschlaf, und gehen vielleicht in einem gewissen Sinne auch davon aus, dass es so, wie es in der Vergangenheit lief, auch künftig weiterlaufen wird. Okay. Und da sage ich einfach, da ist Vorsicht geboten.
Mhm. Zu Personal und Personal?
Personal ist das Thema, das ich auch feststellen muss, wie viele Leute, zum Teil gut ausgebildete Leute, das heute immer noch auf Funktionen tätig sind, die eigentlich überhaupt nicht ihrer Leidenschaft und ihrer Passion entsprechen.
Oh, Okay, ja.
Ich habe die im nächsten Kollegenkreis auch, muss ich sagen, Leute, die wirklich eine Top-Ausbildung mit sich bringen, auch einen guten Rucksack haben, was die Praxiserfahrung betrifft. Aber wenn ich mit denen spreche, dann höre ich doch nicht allzu selten, dass sie eigentlich mit ihrer Tätigkeit überhaupt nicht so wahnsinnig zufrieden sind. Und ich denke, dort müssen die Leute selbst mal beginnen, sich zu überlegen, was wollen sie denn bis zum Ende ihrer beruflichen Karriere überhaupt tun. Also die Diskussion dreht sich ein bisschen um das Thema, die richtigen Leute auf den richtigen Funktionen.
Wie leicht geht es in so KMUs? Ist es grundsätzlich möglich oder muss man dann in ein größeres Unternehmen wechseln? KMU haben wir jetzt mal so definiert, dass der Bund macht so von 1 bis 250 Mitarbeitern. Müsste doch
Ja.
das schon möglich sein, oder?
Ja, absolut, absolut. Man darf sagen, dass hier bei uns der Großteil dieser KMU sich irgendwo im Bereich zwischen 1 und 10 Mitarbeiter bewegen. Und sobald es dann über die 50 ausgeht, sage ich mal, wird es schon relativ dünn. Und was dann über 250 ist, ist dann mega dünn. Aber nichtsdestotrotz, auch Leute, die in einem 150-Mann-Unternehmen tätig sind, in einem 100-Mann-Unternehmen, sollten sich genau die gleichen Ideen machen. Ich finde es einfach schade, wenn man so viel Zeit in seinem Leben damit verbringt, etwas zu tun, das einem eigentlich innerlich gar nicht richtig befriedigt.
Gehen wir noch zum Verkauf. Was ist da die, was ist so die, sind da so die Probleme, die du entdeckt hast in der Praxis?
Ja, also es ist eigentlich nichts Neues, aber vielleicht ist die Lösung ein bisschen anders. Und zwar, das Thema, das regelmäßig anzutreffen ist, ist, wie generiere ich Leads, wie generiere ich Umsatz? Und
Okay, ja.
es gibt natürlich Branchen, da war es früher gang und gäbe, Klinken zu putzen. Das ist heute nach wie vor nicht falsch.
Ja.
Also was definitiv falsch ist, da zu sitzen und zuzuwarten, bis dann vielleicht irgendjemand mal anruft oder sich per Mail mindestens meldet.
Ja.
Das ist die eine Seite. Was also zu wenig beachtet wird, ist auch die Möglichkeiten, die die neuen Technologien mit sich bringen. Also ich mache was ganz Simples. Die Nutzung der Social Media Kanäle.
Ja.
Einfach dort nicht unbedingt direkt Leads zu generieren, aber mindestens diese Kanäle mal zu nutzen fürs Marketing. Schauen, dass der Name präsent bleibt, etc. Da trifft man ganz, ganz wenige, die das wirklich intensiv nutzen, im Verhältnis zur Anzahl der Unternehmen, die eigentlich auf dem Markt wären.
Ja, also ich habe da gerade die Zahl vor mir. Also die kleinen Unternehmen, also sind so, sagen wir, die 2 bis 10, also die sowieso die größte Gruppe darstellt, das sind 530.000 in der Schweiz, die ja doch 1,1 Millionen Mitarbeiter beschäftigen. Und von daher schon recht spannend, wie das da so läuft. Und zwei Sachen, um das Thema, die Arena, die internen Herausforderungen zu abzuschließen. Das eine ist Strategie nochmal da zurück. Und zwar hat es auch mit der Positionierung zu tun, oder? Ich muss mir überlegen, wo will ich mich zukünftig positionieren? Und daraus leitet sich, so wie ich es verstanden habe, die Strategie ab. Jetzt, wie klar ist das Unternehmen, wenn die zum Beispiel, also da gibt es ein paar Unternehmen, 40% der Unternehmen finden ihr Unternehmen zu klein, also das sind diese 2 bis 10 Mitarbeiter. Wie klar ist es denen, dass sie, wenn sie wachsen wollen, erstmal Freiraum schaffen müssen, um sich überhaupt Gedanken, also zu diesen Strategien und Positionierung zum Beispiel schaffen? Was sind so deine Erfahrungen?
Viele der Unternehmer sind sich sehr wohl bewusst, dass sie sich zuerst einmal Freiraum schaffen müssten, um sich dann wirklich Gedanken zu machen, wohin möchte ich mit meinem Unternehmen gehen.
Ja.
Und jetzt kommt die Erfahrung wieder ins Spiel. Bewusstsein ist nicht alles. Sprich, es gibt dann halt erstaunlich viele, die sagen, ja, ist mir schon bewusst, aber ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Und jetzt muss man sich einmal überlegen, wenn jemand krankheitshalber ausfällt, dann kann er das auch nicht steuern. Und vielleicht ist einfach der Leidensdruck in gewissen Unternehmen noch zu klein, um sich einfach zu zwingen, in einem gewissen Maße auch genau diese Freiräume zu nehmen, um zu reflektieren, was ist eigentlich richtig für mich und mein Unternehmen in der Zukunft. Also, um es kurz zu machen, das Bewusstsein ist durchaus da.
Ja.
Aber wirklich die Zeit, sich zu nehmen und das wirklich auch aktiv anzugehen, da hapert es dann meist.
Okay, ja. Ich habe eine letzte Frage, was Krisen und Finanzen betrifft, mit finanziellen Reichweite, das heißt Liquiditätsplanung. Das heißt also, wenn finanzielle Reichweite und von heute auf morgen der Umsatz auf Null fällt, wie lange kann sein Unternehmen überleben, um eben neue Wege zu finden für einen Neustart? Was hast du da so für Erfahrungen mit den Unternehmen? Sind die da so gut aufgestellt oder ist es dann eher, sagen wir mal, was weiß ich, erreicht ein Monat, zwei Monate oder sowas? Weil das ja auch zusätzlicher Stress bedeutet.
Ja, also generell ein Bild, das ich regelmäßig antreffe, ist schon, dass diese, es gibt Unternehmen, denen geht es schon seit längerem nicht mehr so gut. Und entsprechend ist auch der finanzielle Stock, den sie auf der Seite haben. Und da gibt es andere, denen ging es in der Vergangenheit sehr, sehr gut. Und entsprechend war, ja, das darf man so sagen, vielleicht auch der Lebensstil des Unternehmers etc. Also auch dort, was Geld, das auf der Seite liegt, um künftig zu investieren, vielleicht auch eher knapp gesät. Und jetzt muss man sich vorstellen, die kommen jetzt in diese Zeit und es gibt Mitbewerber, die machen ihre Hausaufgaben tatsächlich vorbildlich, megamäßig und sie müssen jetzt da irgendwie mithalten, aber das Geld ist nicht da. Sie werden also das Geld zuerst mal irgendwie brauchen, allenfalls um die Umsatzkrise, also der wegfallende Umsatz, irgendwie aufzufangen und dann irgendwie was zu ändern. Und dann kommt noch hinzu, vor allem in der Industrie bei uns, dass wenn wir da so rumschauen, wie die Betriebe aufgestellt sind, dann findet man auch viele, die machen ihre Hausaufgaben wirklich richtig gut, die sind da vorne mit dabei, aber es gibt leider noch viel mehr, die in der Vergangenheit das Ganze investieren in neue Produktionsanlagen etc. schlicht und einfach vernachlässigt haben. Und auch dort dürfte dann zuerst mal die Erneuerung des Maschinenparks etc. anstehen, ja. Was ich mir unter diesen knappen finanziellen Ressourcen relativ schwierig vorstelle.
Ja. Okay, dann ist also die Situation von den unterschiedlichen Unternehmen. Jetzt ist mir aufgefallen bei deinem Buch, den halte ich mal nochmal rein, KMU 4.0, dass ein großer Teil die psychologische Anpassung oder die psychologischen Erfolgskomponenten sind. Und schauen wir uns mal dort rein. Du sagst also, es braucht vier Komponenten für die Anpassung, für diesen Wandel. Wir haben Vision, Wandlungsfähigkeit, dann redest du noch von Wandlungsbereitschaft und einen Plan natürlich, um das dann umzusetzen. Was meinst du mit diesen einzelnen Komponenten?
Ja, also gehen wir vielleicht kurz auf die Beschreibung der Komponenten ein. Die Vision ist wahrscheinlich selbstsprechend, das ist das Ziel, wohin möchte man überhaupt mit seinem Unternehmen gehen. Das ist essentiell. Wandlungsfähigkeit ist die Möglichkeit, sich überhaupt zu ändern, sei es aufgrund der Leute, sei es aufgrund der Denke, sei es aufgrund der Strukturen, in denen man sich bewegt, einfach die Fähigkeit, sich überhaupt zu wandeln. Und dann kommt die Bereitschaft. Ist auch die Bereitschaft da? Oder ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, ein gewisser Leidensdruck allenfalls auch, um wirklich was zu verändern, weil es ging ja die letzten Jahre immer irgendwie gut und man hatte so manchmal eine Krise, aber diesmal wird es anders. Und dann der Aktionsplan. Und der Aktionsplan läuft leider herzlich wenig. Und wenn wir die vier jetzt in Kombination setzen, lassen wir die Vision weg. Dann wird einfach ein zielloses Handeln daraus. Ja. Sprich, Unternehmen, die sind dann wohl fähig und bereit und haben auch Aktionen, aber sie wissen nicht wohin. Eigentlich ein Bild, das noch ziemlich öfters anzutreffen ist. Dann, wenn wir die Wandlungsfähigkeit weglassen, also es gibt ein Ziel, es gibt auch die Bereitschaft, was zu ändern und sogar Aktionen, aber dann wird es einfach irgendwo ineffizient, das Ganze, weil man ist gar nicht fähig, sich entsprechend zu ändern. Lassen wir die Wandlungsbereitschaft weg. Das ist fast wieder Selbstsprechen. Man hat ein Ziel, man hat auch die Fähigkeiten, man hat sogar Aktionen, man ist nicht bereit, man möchte nicht. Da bewegt man genau gar nichts oder nur stockend. Und wenn wir jetzt den Aktionsplan noch weglassen, dann ist zwar wunderbar ein Ziel vorhanden, jawohl, und man hat auch die Fähigkeiten, die Bereitschaft dazu, was zu ändern. Aber es gibt keine Maßnahmen. Also sprich, unkoordiniertes Vorgehen, kann man das vielleicht benennen, im Sinne von, ja, ohne Aktionen stößt man leider nur mal herzlich wenig Resultate an.
Ja, Pascal, schauen wir uns die psychologischen Komponenten noch tiefer an. Und zwar ist es so, in der Schweiz ist in vielen KMUs sind auch Paare im Unternehmen tätig. Meistens ist dann die Frau so im Backoffice, macht die Buchhaltung, in wenigen Fällen ist sie selber da die Frau, die da quasi an der Front steht. Was müssen jetzt diese beiden tun, wenn wir das jetzt noch wirklich konkret machen, um sich zu ändern? Was hast du da schon erlebt?
Das ist ja auch schon ein bisschen problemabhängig. Also nur weil der Mann und die Frau im Betrieb sitzen, heißt das so lange nicht, dass sie da genau das Gleiche ändern müssen wie im Betrieb B und C und D. Ja. Allerdings, was man sicher generell festhalten kann, dass der Chef als Mädchen für alles mit seiner Frau von mir aus im Team, das ist passé. Das wird auf die Länge nicht mehr funktionieren. Kommt noch hinzu, dass gerade in diesen Betrieben, die du hier ansprichst, vielfach auch der Chef noch sehr operativ im Business drin tätig ist. Und auch die Komplexität des Ganzen verstehen sollte, müsste. Und in diesen Fällen rate ich halt einfach, wenn man die Möglichkeit nicht hat, irgendwo sich noch jemanden dazu zu holen, im Sinne einer Personalaufstockung etc., dann arbeitet doch einfach mit irgendwelchen Partnern, sei es aus der Bekanntschaft, sei es aus dem Kollegenkreis etc. Es braucht meist relativ wenig, um sich dort oder da, wie man so schön sagt, gewisses Wissen reinzuholen, das man eben zu zweit kaum auf die Reihe kriegt, weil die Welt dermaßen komplex geworden ist.
Ja, es bedeutet auch teilweise einen richtigen Berufswandel, wenn der Selbstständige, auch wenn er 5 oder 10 Mitarbeiter hat, wächst, dann auf 20 zum Beispiel, bisher im Unternehmen arbeitet und dann hat dann raus muss, ja, und quasi am Unternehmen arbeiten und quasi um Unternehmensentwicklung, Strategie, Vision, Passion auch zu wenden. Jetzt bei Stichwort Passion, häufig gibt es dann immer wieder mal Frust, Ärger, Zweifel für so einen Unternehmer. Wie kann der seine Passion wiederfinden, seine Leidenschaft, die mal am Anfang da war?
Ja, geht ein bisschen in das Kapitel, das wir vorhin haben, mit dem Freiraum schaffen.
Ja.
Seine Passion zu finden, ist das eine. Und da, also ich kann sagen, was mir sehr geholfen hat, oder auch Leuten in meinem Umfeld, die haben sich einfach mal zurückgezogen. Und zwar nicht für 2-3 Stunden und auch nicht für 1-2 Tage, sondern die haben sich eine Woche ausgeklinkt. Und möglichst in eine Region oder an einen Ort, wo sie von sämtlichen Umwelteinflüssen abgeschnitten waren. Mir zum Beispiel hat sehr viel gebracht, mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Ulaanbaatar zu fahren. Da kannst du nichts lesen, da kannst du mit kaum jemandem kommunizieren und schon am 2. Tag spätestens beginnt das Hirn zu arbeiten mit dir selber. Du musst dich zwangsläufig mit dir selber beschäftigen. Und das kann ein Ansatz sein. Wichtig aus meiner Sicht ist einfach, um die Passion zu finden, Abstand gewinnen. Solange man im Strudel drin ist, hat man fast keine Chance, da irgendwie auf irgendwelche Ideen zu kommen.
Du hast ein wunderbares Beispiel genannt, wie du das für dich gemacht hast, also herauskommen, um seine Passion zu finden, finde ich ganz spannend, von Moskau nach Ulaanbaatar mit der transsibirischen Eisenbahn, da geht es ja Tage.
Ja.
Tage ist man im Zug in einem kleinen Raum da, ja.
Dort draußen sieht man Bäume und Bäume und noch Bäume, mehr Bäume.
Genau, und Tiger und dann wieder Bäume und so fort, ja.
Genau.
Hast du noch ein weiteres Beispiel aus deiner Praxis, wie sich so Unternehmer verändert hat? Ja, wie haben sie das dann gemacht? Mit Mitarbeitern kommuniziert, mit Lieferanten, Kunden? Und welche so psychologischen Hürden hast du? Hast du da gerade was, zufälligerweise was aus deiner Praxis?
Ja, klar. Kommt mir spontan ein Unternehmen in den Sinn, da war die Problematik die, dass der Chef tatsächlich so quasi das Mädchen für alles war.
Ja.
Und er hat es aber erkannt. Und das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, schau, meine Problematik ist, dass alles, was in meinem Betrieb passiert, also wir sprechen von ungefähr einem 10-Mann-Betrieb, ja. Alles, was in meinem Betrieb passiert, geht bei mir über den Tisch und ich weiß, ich bin da mit Schuld, in Anführungszeichen, ich lebe das so, es war mir einfach nicht wohl, gewisse Dinge zu delegieren. Kannst du mich da unterstützen? Und was wir dann gemacht haben, ist, wir gingen hin und haben sein Aufgabenportfolio, also alles, was bei ihm so tagtäglich reinrauscht, mal analysiert. und haben dann definiert, okay, es gibt Aufgaben, die kannst du nicht, als Kopf des Unternehmens wirst du die nicht loswerden und solltest du auch nicht loswerden. Also es beginnt zum Beispiel mit der Repräsentation des Unternehmens an gewissen Veranstaltungen. Die Leute wollen in einem KMU, wollen sie den Chef sehen und nicht den Verkäufer XY. Geht hin bis zu gewissen Verkaufsverhandlungen mit Schlüsselkunden, auch dort, wen möchte man den Chef am Tisch haben, bis hin zu gewissen Themen in der Personalführung, vor allem in einem Betrieb, der vielleicht 10 Leute hat, da ist der Chef also durchaus in der Lage, mit jedem dieser 10 Leuten auch kurz selber ein Gespräch mindestens zu führen. Aber die ganzen restlichen Aufgaben, die konnten wir entsprechend isolieren und dann schauen, okay, wer im Unternehmen kann dir hier oder da was abnehmen, wo müssen wir vielleicht auch die Kompetenzen neu regeln, um die Leute überhaupt zu befähigen, diese Aufgabe zu übernehmen und wo bleiben halt auch solche Nebenaufgaben dann trotzdem beim Chef hängen und er hat aber mindestens einen Stellvertreter, der im Notfall hier reinspringen könnte. Und das hat ihm dann entsprechend massiv Entlastung gebracht. Schon alleine das Wissen, dass wenn er ausfallen würde, wer würde sich dann um welche Themen schlussendlich kümmern?
Ja. Was hat er selber noch für Hürden überwinden müssen, um mehr zu delegieren? Also war mal die Erkenntnis da, also war er da überarbeitet oder er hat sie dann auch umgesetzt nach deiner Beratung? Ja. Es ist nicht immer selbstverständlich. Manchmal habe ich so einen Berater da und hat tolle Ideen und sagt, mache ich doch nicht. Ja, ich fühle mich halt wohl so, wie es jetzt gerade doch läuft, ja, obwohl ich da überarbeitet bin.
Aber ja, ist klar. Doch noch. Also diese Problematik besteht tatsächlich, dass jemand quasi in den alten Turnus zurückfällt. Mhm. Das ist natürlich schade, vor allem für den Aufwand, den man getrieben hat. Ja. Jetzt im Beispiel, das ich erwähnt habe, ging es tatsächlich so, dass der erste Schritt war mal selber zu realisieren, dass er überhaupt einen Handlungsbedarf hat.
Ja.
Und der zweite wichtige Schritt war dann auch loszulassen. Das hat er relativ gut gemacht. Also Chapeau für ihn, da hat er wirklich erkannt, so kann es nicht weitergehen. Und jawohl, es scheint der richtige Weg zu sein. Und er hat auch losgelassen.
Okay.
Vielleicht ist hier jeweils auch ein bisschen mein Background als ganzheitlich psychologischer Coach gefragt. Einfach auch, um die Leute auf dieser Ebene dann abzuholen und ihm aufzuzeigen, was kann auch passieren, wenn er diese Schritte schlussendlich nicht tut. Kann passieren, muss nicht. Aber natürlich, wie du richtig sagst, die Gefahr besteht tatsächlich, dass einer wieder zurückfällt in alte Gewohnheiten. Ganz alles kann man auch als externe Person nicht verhindern.
Hast gerade ein Beispiel noch von Unternehmen, die scheiterten. Was ist da schiefgelaufen?
Da kommt mir schon eines in den Sinn. Aber das dreht sich halt genau die Thematik, die wir jetzt angeschnitten haben. Ja, okay. Der fiel tatsächlich zurück in seine alten Machenschaften. Und zwar war er bereit, mitzuarbeiten. Wir konnten wirklich vieles delegieren. Er hat sich wohlgefühlt, bis dann das erste schief lief. Und dann ist er sofort für ihn gingen dann die Alarmglocken los, Notfall, es funktioniert da nicht, und ist 0, sofort wieder auf die alte Bahn zurückgeschossen.
Okay, ja.
Und was dann halt von meiner Seite gefragt war die Thematik erneut aufzugreifen, ihm aufzuzeigen, was ist jetzt falsch gelaufen. Und wieder zu versuchen, ihn wieder auf die neue, wieder in diese Gefühlsebene zu bringen, was lief alles gut, als er sich so mit diesem Delegieren etc. so wohlgefühlt hat, quasi einen zweiten Versuch zu starten. Ja. Mit diesem Unternehmen arbeite ich mittlerweile nicht mehr zusammen, was nicht negativ sein muss. Und darum weiß ich nicht, ob es ihm schlussendlich dann trotzdem gelungen ist, längerfristig an den neuen Strukturen festzuhalten. Aber zumindest einmal ist er rückfällig geworden, wenn man so schön sagt.
Jetzt noch zu der neuen Generation. Das ist auch für den einen oder anderen Unternehmer so eine Herausforderung, weil die es dann doch manchmal anders machen. Wir haben es vorher angeschnitten. Wie bereiten sich die Unternehmer auf diese Generation Y oder Z, wie du vorher gesagt hast, wie bereiten sie sich da vor? Kommen die einfach rein so in den Betrieb oder was? Gibt es dann was Spezielles oder arbeiten die einfach so mit und dann plötzlich kracht es und dann schaut man, dass man einen Weg findet?
Also am Interesse der Generation Y oder Z, ja, oder einfach im Allgemeinen der digitalen Generation liegt es eigentlich weniger, muss ich feststellen. Okay, ja. Die Frage ist vielmehr, inwiefern sind die Unternehmen bereit, diese Generation zu integrieren? Denn eins müssen wir uns schon bewusst sein, wenn man mit dieser Generation zusammenarbeiten möchte, ist die Zeit dieser monotonen Arbeit, dieser standardisierten Arbeit etc., die ist passé. Ja. Und wenn man jetzt die Chance hat, trotzdem Fachkräftemangel etc., auf jemanden aus der jungen Generation zurückzugreifen und man bietet ihm solch monotone Arbeit an, muss man zwangsläufig damit rechnen, dass er relativ schnell wieder von dannen ziehen wird. Ja. Weil es gibt Unternehmen, die, ich sage es nochmal, ihre Hausaufgaben vorbildlich machen. Und das spricht sich natürlich auf dem Markt herum. Und auch die leiden, in Anführungszeichen, auch unter dem Fachkräftemangel. Also werden sie diese Jungen zwangsläufig anziehen. Und da kann der Betrieb sehr viel dazu beitragen, indem dass er spannende Stellen schafft, indem dass er eine Unternehmenskultur schafft, in der der Mitarbeiter gefragt wird, in der er sich einbringen kann, in der er Eigenverantwortung tragen muss, die dann wirklich auch für ein Vertreter der jungen Generation sehr wohl interessant sein dürfte.
Ja, damit hast du schon eine weitere Frage im Ansatz beantwortet. Welches Umfeld brauchen Mitarbeiter, um den Wandel zu bewältigen? Das haben wir jetzt von der Generation Y gesprochen. Was brauchen die 40, 50 und so weiter? Was brauchen die dann für ein Umfeld? Und dann hat weitere Frage noch, was braucht der Unternehmer selbst für ein Umfeld? Also bleiben wir erstmal bei den Mitarbeitern. Was brauchen die?
Also was Mitarbeiter generell wollen, ist, sie wollen mitreden.
Okay.
Mitreden. Und ich glaube auch, das ist nicht mal irgendwie Generation, digitale Generation oder so abhängig. Das ist etwas, das auch 40, 50-Jährige wollen.
Das ist ein menschliches Bedürfnis.
Ja, genau. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Allerdings erschreckend, in wie vielen Betrieben, dass das überhaupt nicht der Normalfall ist, dass der Mitarbeiter eben mitreden darf und mitreden kann.
Okay.
Aha. Also wo dann wirklich ein bisschen die Kultur gelebt wird, du, was denkst du überhaupt mit? Ich bin hier der Chef und ich habe das Sagen.
Ja.
Trifft man leider auch immer wieder an. Sie wollen kreativ sein, über die Generationen hinweg.
Ja.
Jedoch, je jünger die Generation ist, umso intensiver ist das ausgeprägt. Diese Erkenntnis ist sicher da. Dieses Kreativsein, dieses Selbstverwirklichen ist wirklich ein Charakterzug, der vielleicht in einer Generation X oder bei den Babyboomern noch weniger ausgeprägt war, als das jetzt im Moment der Fall ist. Und dann, wenn wir die digitale Generation noch nehmen, die sind weniger statusorientiert. Also ich bin Generation X. Und ich habe eine gewisse Vorstellung von Geld, Macht, weiß nicht was, solche Kategorien. Und das ist bei der Generation oder bei der digitalen Generation wesentlich weniger ausgeprägt. Ihnen ist auch der Lohn wichtig, keine Diskussion. Aber ihnen ebenso wichtig ist ihnen zum Beispiel die Teamarbeit oder das Kollegium, in dem sie sich befinden etc. Das ist dort extrem hoch gewichtet. Und dann der Führungsstil natürlich auch. Ich habe es vorhin angetönt mit dem ich bin hier der Chef und ich habe hier das Sagen. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht mehr. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten zum Thema Führung, weder Diktator noch Kumpel.
Ja.
Und es zielt eigentlich darauf ab, was definitiv ausgedient hat, ist dieser patriarchische Führungsstil, dass wir keine Zukunft mehr haben, beziehungsweise Betriebe, die damit arbeiten, die kränken ganz, ganz stark am Fachkräftemangel hauptsächlich. Was ich aber genauso schwierig erachte, ist dieser Führungsstil auf Kumpelebene.
Ja.
Ist branchenabhängig, jawohl, mag in der IT-Branche vielleicht noch eher funktionieren, wie wir das erfahren von Facebook und so weiter und so fort, also in diesen Betrieben, Google, als im Bau- und Industriewesen. Aber trotzdem erachte ich es über alles hinweg gesehen als eher schwierig, einen kumpelhaften Führungsstil an den Tag zu legen.
Okay. Schauen wir noch zum Unternehmer. Jetzt haben wir so die Mitarbeiter. Was braucht der Unternehmer selbst für ein Umfeld? Also zum Beispiel eines ist, was naheliegend ist, zum Beispiel so ein Sparringspartner, wie es dich gibt, dass man sich austauschen kann. Wenn er da neue sagen wir, Positionierung oder neue Strategie erarbeitet, auch das muss man eher für sich herausfinden, was will er mit seinem Unternehmen machen. Ja. Was braucht er sonst noch für ein Umfeld, um diesen Wandel zu bewältigen?
Ja gut, am Umfeld kann man bekanntlich relativ wenig ändern. Also was man ändern kann, ist sich selber. Wenn wir jetzt vom Unternehmer sprechen, was ich dann feststelle, ist sicher Thema Führungsstil, Thema Unternehmenskultur, ja. Thema Ausrichtung des Unternehmens. Wie stelle ich mein Unternehmen auf, damit ich künftig noch interessant auf dem Markt draußen bin? Diese Gedanken, die sollte sich ein Unternehmer sehr, sehr intensiv machen.
Ja, genau. Und zudem hat der Unternehmer selbst ja auch einen Kunden. Und das ist der, der das Unternehmen mal übernehmen wird. Also das heißt, ich muss es möglichst attraktiv für meinen Nachfolger, egal ob es jetzt in 10, 20 oder 30 Jahren ist, möglichst attraktiv eben für ihn machen. Das heißt, das sind wirklich so unternehmerische Aufgaben, dass er sich, wie wir vorher schon sagten, mal wirklich einen Freiraum schafft, eine Woche oder zwei Wochen mal wirklich rausgeht und darüber nachdenkt.
Ja, genau. Also es läuft natürlich darauf hinaus, dass man auch den Mut haben muss, allenfalls die Komfortzone zu verlassen.
Okay, ja.
Nur weil etwas die letzten 10, 20, 30 Jahre gut lief, heißt das nicht, dass es auch weiterhin gut laufen wird. Und richtig brutal wird es dann, wenn man für sich selber erkennen muss, okay, ich bin jetzt irgendwie um die 50, mein Unternehmen möchte ich sicher noch die nächsten 15 Jahre begleiten. Aber ich glaube nicht, dass ich so, wie ich aufgestellt bin, überhaupt noch eine Zukunft auf dem Markt draußen habe. Wow. Und dann kommt dann der richtige Unternehmer zum Zug, der sagt, okay, wenn das Fakt ist, dann muss ich mir ganz, ganz grundlegende neue Gedanken machen, wie stelle ich mich neu auf? Und das meine ich mit Komfortzone verlassen. Also das heißt dann auch natürlich, gewisse neue Wege zu beschreiten. Und wenn wir neue Wege beschreiten, werden Fehler passieren. Und wenn wir zwangsläufig wieder darin gefordert, sich zu überlegen, ist es wirklich der richtige Weg? Und es braucht einen gewissen Mut, diesen Schritt auch zu tun. Ich glaube nach wie vor, wenn man schon erkennt, dass man sich auf einem Terrain bewegt, dass keine Zukunft haben wird, dann kommt man um diese Gedanken kommt man gar nicht drum herum.
Damit kommen wir zum nächsten Thema noch. Also das heißt, also grundlegende Fragen zu stellen. Nehmen wir gerade ein Beispiel, ein Sanitärunternehmer, der will zukünftig im Premium-Segment arbeiten. Da muss er sich also erstmal psychologisch darauf vorbereiten. Nehmen wir ein Beispiel. Ich kenne da einen, die sind seit 15 Jahren, gibt's die. Und es ist die Frage, was muss er auch an seinem Geschäftsmodell dann noch ändern? Das wäre dann die abschließende Frage. Jetzt kommen wir zu einer sachlogischen Komponente noch. Um dort wirklich dann im Premium-Segment zu machen. Wenn er die Hausaufgaben, also er selber, die neue Positionierung gemacht hat, ja, und den neuen Weg da gehen will, was sind da so ein paar so Geschäftsmodelländerungen notwendig?
Ja, du hast das vorweggenommen. Also was natürlich essentiell ist von den Gedanken, von der Überlegung her, ist, dass er sich wirklich mit dem Thema Premium-Segment auseinandergesetzt hat. Und zum Schluss gekommen ist, doch, wenn ich mich, vielleicht war ich dort jetzt noch nicht oder weniger tätig, aber es scheint der richtige Weg zu sein. Dann kommt als nächstes sicher mal der gerade im Sanitärbereich oder, ja, man kann fast jede Baubranche in diesem Bereich nehmen. Da geht es natürlich auch Konkurrenz und Mitbewerber en masse.
Ja.
Also was ich ganz, ganz fest ans Herz lege, ist sich zu überlegen, inwiefern kann ich mich differenzieren von den Mitbewerbern. Ja. Nur einfach im Premium-Segment tätig zu sein und dann irgendwie auf schöne Inserate zu schreiben, ich bin jetzt Premium-Anbieter, wird wahrscheinlich nicht reichen. Nein. Mag ich ein Beispiel machen, und zwar war ich tätig für einen Gebäudehüllenspezialisten.
Ja.
Und die haben mir genau in dieser Zusammenarbeit dann erklärt, ja, Differenzierung im Gebäudehüllenbereich sehr schwierig. Wie soll man das tun? Wir bauen Steildächer auf Flachdächern, wir sind im Fassadenbereich tätig. Wie kann man das? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ihr tut es schon. Dann mit großen Augen angeschaut und sage ich, natürlich, ihr tretet rein von der Werbung her, vom Marketing her, tretet ihr ganz anders drauf als sämtliche eurer Kollegen auf dem Markt draußen.
Okay.
Okay.
Ja.
ja, wissen wir eigentlich schon, aber ist jetzt das wirklich so differenzieren? Sage ich, noch nicht. Den Ansatz habt ihr geschaffen und jetzt müsst ihr einfach in diese Richtung, müsst ihr die volle Energie reinsetzen, dass es nachher überall heißt, dieser Gebäudehülle-Spezialist mit diesem Auftritt etc., den musst du nehmen. Ja. Die müssen am Schluss nicht mal den Namen wissen, aber sie müssen sich an eure Werbung, an euren Auftritt erinnern. Da kommt ihr anders drüber als sämtliche eure Mitbewerber. Auch im Malereibereich könnte ich ein, zwei Beispiele erwähnen, die genau gleich sind. Wie hebt man sich ab als Malerbetrieb?
Maler, ja, es gibt ja so viele.
Sehr schwierig, ja, ja. Sehr schwierig. Und da reicht es nicht, was definitiv nicht mehr reicht, müssen wir uns auch bewusst sein, irgendwo auf die Fahne zu schreiben, wir haben bessere Beratung. Oder unsere Qualität ist besser. Ja, natürlich, das sagt mir jeder. Das reicht zur Differenzierung nicht aus. Und dort lohnt es sich sehr wohl, ganz intensiv Gedanken zu machen, wie gelingt es mir, mich von den Mitbewerbern abzuheben. Das kann übrigens auch über ein neues Pricing-Modell sein. Also normalerweise ist es so, dass solche Leute auf die Baustelle kommen, ihre Arbeit verrichten und entweder haben sie eine Pauschale oder einen Regierapport. Mhm. Vielleicht wäre es auch dort mal eine Überlegung wert, ist denn das richtig, beziehungsweise gibt es einen Ansatzpunkt, in dem ich mich genau bezüglich Preis differenzieren könnte von den Mitbewerbern. Ich kann hier vielleicht ein ganz modernes Beispiel einbringen. Ich hatte letzten Mittwoch ein spannendes Gespräch mit einem Betrieb, die sind allerdings tätig im Bereich von Digitalisierung von Prozessen.
Ja.
Dann hat er mir erklärt, dass er ein Tool gefunden oder ein Tool anbietet, mit dem man eigentlich sämtliche Prozesse im Backoffice digitalisieren kann. Mhm. Und somit keine Manpower oder kaum mehr Manpower nötig ist. Dann habe ich gesagt, ja, das ist spannend, was kostet das? Und sagt er, nix. Dann sage ich, was, nix? Kann ja nicht sein. Und sagt er, nein, nix. Dann habe ich gesagt, wie verdient ihr denn euer Geld? Und da hat er mir dann klar gemacht, sie verdienen an der Einsparung des Betriebes. Also wenn die hingehen, dann schauen die, okay, wenn wir jetzt diese Prozesse bei dir integrieren, wie viel sparst du dann ein? Und dann sagt der Betrieb vielleicht, ja, da spare ich mir eine Person, eine volle Person spare ich mir da ein. Okay, wie viel verdient diese Person? Ja, vielleicht 70, 80.000 im Jahr. Okay, da hätten wir gerne 20% davon über die nächsten 5 Jahre. Wenn du diese Einsparung machst, kriegen wir 20% davon über die nächsten 5 Jahre. Wenn du keine Einsparung machst, hat es ja nichts gebracht, dann kostet es sich auch nichts. Solche Modelle finde ich spannend. Das ist natürlich extrem cool, oder? Ich muss mir mal einen Betrieb zeigen, der hier sagt, ja, wir wagen nicht zumindest mal einen Versuch, ob das Ganze was bringt. Und ich schlage nicht aus, oder kann mir gut vorstellen, dass solche Modelle auch in anderen Branchen durchaus ihre Anwendung finden würden.
Ja, ganz spannend, Pascal. Ich halte nochmal in dein Buch rein. KMU 4.0, erfolgreich den Wandel meistern. Also hier, kaufen. Kann man das bei dir direkt bestellen, oder?
Ja, absolut. Genau. info@vongunden-partner.ch.
Okay.
Ich bin fast so schnell mit dem Versenden wie Amazon.
Ah, super. Hast du noch ein Schlusswort des spannenden Interviews von heute, Pascal?
Ja, vielleicht einfach zum Mitgeben. Wir haben jetzt auch öfter mal was Negatives erwähnt, aber für mich, die heutige Zeit hat tatsächlich viel mehr Chancen als Gefahren. Mhm. Und es liegt nun an uns und unserem Unternehmen, uns Gedanken zu machen, inwiefern können wir diese Chancen nutzen. Und dazu muss natürlich sowohl ein sachlogisches wie auch ein psychologisches Umdenken stattfinden. Da kommen wir nicht drum herum. Mit neuen Geschäftsmodellen, neuen Strategien wird leider herzlich wenig passieren, wenn die Denke, also die psychologische Seite, genau die alte bleibt.
Ja.
Das möchte ich sicher mitgeben. Veränderungsbereitschaft ist zwingend, beziehungsweise fast fahrlässig, sich nicht mit den Änderungen auseinanderzusetzen. Und eben auch, ja, wenn es nochmals, die Komfortzone zu verlassen und mindestens Versuche zu wagen in gewissen Bereichen. Ja, und wer sich schlussendlich über diese Thematik mit mir persönlich unterhalten möchte, darf sich sehr gerne bei mir melden. Ein Erstgespräch hat noch nie was gekostet und ist auch für mich immer wieder spannend, mich mit KMU auseinanderzusetzen. Meine Grundlage des Buches waren auch gut 200 Gespräche mit verschiedenen KMU, damit ich überhaupt in der Lage war, entsprechend Substanz in das Ganze reinzugeben. Und somit führe ich solche Gespräche gerne weiter Ob dann eine Zusammenarbeit draus wird oder so, steht an einem ganz anderen Ort geschrieben.
Wunderbar, Pascal. Ich danke für dieses spannende Interview und deine Sichtweise. Du hast einen sehr intensiven Kontakt auch mit diesen KMUs, vor allem auch den kleineren. Ja, es gibt einen Blogbeitrag, wird es geben zu diesem Interview unter www.storypower.ch/vonGunten, V-O-N-G-U-N-T-E-N. Und ich schließe heute diese Episode wieder mit meinem Spruch hier: Wo ein Müll ist, ist auch immer eine gute Story. Ihr Ludwig Link.